Ja, auch ein herzliches guten Morgen. Ich glaube, die Zeit ist gut drin. Darf ich noch kurz was Mutmachendes berichten? Harro und ich waren ja in der Vergangenheit Ende September 10 Tage auf der Süditalien Rundreise. Und weil es so schlechte Unterlagen gab vom Reisebüro, habe ich mir aus dem Internet eine Süditalien-Karte ausgedruckt, einen Reisebericht, alles eintragen, farbig und immer mitgenommen und geschaut. Und gemerkt, das hat niemand im Bus. Plötzlich kam eine Frau von hinten, Vorarlberg, und hat gefragt, ob sie das auch mal haben dürfe. Ich habe gesagt, natürlich gerne, habe sie gegeben und die brachte es lang nicht mehr. Ich dachte, was ist denn los? Plötzlich kam sie und sagte, seid ihr Pfingstler? Da habe ich gesagt, ja, indirekt. Also wir sind jetzt nicht der Pfingstgemeinde, wir sind der evangelische Freikirche. Ich kenne mich da auch nicht aus und habe ich gefragt, ja, wie kommen Sie denn da drauf? Ja, sie hat das gelesen. Jetzt habe ich meine Unterlagen angeschaut, jetzt habe ich Makulaturpapier verwendet, das auf einer Seite beschrieben war. Eine Seite war die Predigt, den Auszug von der Predigt über das Fundament. Und die andere Seite war Adressetiketten von der alten Gemeinde. Also hat sie genau gewusst, was, und hat natürlich gehört. Interessant, ab dem Moment hat es Gespräche gegeben. Wir haben gar nichts gemacht. Abends sind wir eingeladen worden von einem Ehepaar von Tarent, gar nicht gewusst, Tarenter waren dabei. Und die wollten dann mehr wissen. Gesagt, ja, wo seid ihr denn, wo seid ihr? Und irgendwie konnte ich das nicht klar machen. Es ist wirklich schlecht angeschrieben bei uns. Und da habe ich gesagt, Eckstein, ja, das kennen wir. Und die hat geschwärmt, Emanuel. Die hat geschwärmt vom Eckstein, Preise, Menü und am allermeisten über die freundliche Bedienung. Dass es das noch gibt. Junge Leute, die so freundlich sind, muss die fast bremsen. Und dann, also möchte ich einfach als Ermutigung sagen, Emanuel, es lohnt sich, merkt ihr die Schiene darüber. Und sie hat gesagt, sie schaut sicher mal rein. Am letzten Abend dann waren wir wieder am Tisch. Und da hat sich dann sogar ein Vorarlberger Ehepaar getraut zu outen. Ah, wir sind ja gläubig, wir gehen schon 40 Jahre in eine Freikirche in Vorarlberg. Und da saß noch eine Frau am Tisch und da haben wir gemerkt, wir haben sogar eine Imsterin. Wir waren 54 Leute, gell? Das ist nicht so leicht. Und die hat dann gefragt, wo war sie, das muss sie unbedingt mal kennenlernen. Sie hat versprochen, mal zu kommen. Mich hat es einfach ermutigt, ohne Anstrengung, ohne verstehst du da künstlich was? Gott gibt Gelegenheiten, sogar Makulaturpapier verwendet er und die hat die halbe Predigt gelesen. Gut, jetzt zur Predigt. Viele von uns haben am letzten Wochenende hier Josef Müller erlebt und gehört. Mich hat es zutiefst auch angesprochen. Ein Mann, wo wir spürten, dass in seinem Leben etwas Entscheidendes geschehen ist. Eine gewaltige Lebensveränderung, wo man ihm abgespürt hat, das ist authentisch, das ist geschehen, der lebt das. Und so möchte ich heute in der Predigt dieses so entscheidende Ereignis in seinem Leben tiefer anschauen und von der Bibel her beleuchten. Und so sind wir gleich bei der ersten Folie mit dieser provokanten Frage: Wer ist ein Christ? Das ist mir auf dieser Reise wieder so unter die Haut gegangen. Wer ist ein Christ? Wir werden ja nicht als Christen geboren. Oder gibt es jemanden, der als Christ geboren wurde? Das gibt es nämlich gar nicht. Man wird nicht als Christ geboren. Wer ist ein Christ? Wenn uns ein Moslem fragen würde, wer ist ein Christ? Was würden wir ihm sagen? Geht's? Aha, da muss man noch einschalten. Genau. Entschuldigung. Wer ist ein Christ? Wer christlich getauft worden ist? Wer Mitglied einer christlichen Kirche ist? Wer ein ordentliches christliches Leben führt? Wer sich zu Jesus bekehrt hat und ihm nachfolgt? Wer regelmäßig in der Bibel liest? Wer christlich erzogen worden ist, Wer die 10 Gebote auswendig kann, wer seinen christlichen Glauben ernst nimmt und so weiter. Wer ist ein Christ? Der Name Christ finden wir in der Bibel zum ersten Mal überhaupt der Menschheitsgeschichte in Apostelgeschichte 11, 26. Und da steht: Und die Jünger wurden zuerst in Antiochia Christen genannt. Was mich da fasziniert, diesen Namen haben sie sich nicht selber gegeben, sondern die anderen Menschen, weil sie so Christus ähnlich gelebt haben. Hey, schau mal, das ist ein Christ. Wie kommt er da drauf? Die haben keine Plaketten gehabt, keine Fahne. Na, sie haben Christus ähnlich gelebt. Wie wäre das heute, wenn im christlichen Abendland wir uns nicht selber Christen nennen würden, sondern warten, bis die anderen Menschen um uns herum uns Christen nennen, weil wir so Christus ähnlich leben. Was sind Namenschristen? Menschen, die sich Christen nennen, aber dem Leben nach keine sind. Ich habe es jetzt leider vergessen. Stellt euch vor, ich hätte hier eine Tetra-Packung Milch, also eine gute Tiroler Heumilch, gell, angeschrieben. Und jetzt schreibe ich hinten drauf Orangensaft. Dreht es nach vorn. Ändert sich da was? Nichts. Ist kein Orangensaft drin, immer noch Tiroler Heumilch. Der Name ändert nicht den Inhalt. Das ist mir so unter die Haut gegangen. In der Welt nennt man das Etikettenschwindel. Das ist ein Etikettenschwindel. Wer den Konsument fleißig liest, ich auch, da ist fast jedes Mal Etikettenschwindel drin. Da jammern Leute, Bonchips, Cornflakes, 500 Gramm, wie viel ist drin? Viel Luft oben, viel weniger. Es stimmt nicht überein, was draufsteht. So einen Etikettenschwindel erlebt ein Mann, komme ich zu einer Beispielsgeschichte, der seinen Wagen bei einem Supermarkt geparkt hatte. Als er zurückkam, sah er, dass der ganze Kühler eingedrückt war, fand aber keine Spur von dem Auto, das den Schaden verursacht hatte. Er wollte die Hoffnung schon aufgeben. Da bemerkte er ein unter den Scheibenwischer geklemmtes Papier. Als er es öffnete, fand er folgende Mitteilung: Während ich diesen Zettel für Sie schreibe, beobachten mich mindestens 16 Leute. Sie glauben, ich gebe Ihnen meinen Namen und meine Adresse, aber gerade das tue ich nicht. Wie oft deckt sich auch beim Christen nicht der Augenschein mit seiner tatsächlichen Denk- und Handelsweise? Jesus selber, von dem ja der Name Christ kommt, vom Christus, kritisiert diesen Etikettenschwindel beinhart in Markus 7,6, indem er sagt: Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Jesus möchte mit seinem guten Evangelium uns Menschen von innen nach außen verändern und zu neuen Christusähnlichen Menschen machen. Das beantworte ich nicht, das muss sich jeder selber beantworten. Jetzt kommt nämlich die zentrale Frage: Wie wurden Sie denn damals Christen? In Apostelgeschichte 11,21 steht Folgendes: Und die Hand des Herrn war mit ihnen, und eine große Zahl ward gläubig und bekehrte sich zu dem Herrn. Gläubig, und jetzt wird gläubig definiert, bekehrte sich zum Herrn. Und so sind wir beim Thema, war jetzt eine lange Einleitung, aber es ist Thema. Mit der Bekehrung beginnt das Christenleben. Mit der Bekehrung beginnt das Christenleben. Der nächste Punkt, was bedeutet Bekehrung? Dazu wollen wir diese zwei Bibeltexte anschauen. Da steht in Apostelgeschichte 26, 18, aufzutun ihre Augen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zu dem Licht und von der Gewalt Satans zu Gott und zu empfangen Vergebung der Sünden und das Erbteil samt denen, die geheiligt sind durch den Glauben an mich, gemeint Jesus Christus. Oder 1. Thessalonicher 1, 9, nur der zweite Teil. Wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Götzen, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott. Die Bekehrung ist eine Lebenswende um 180 Grad. Und die ist wahrnehmbar. Wer viel Auto fährt mit dem Navi, der hört immer wieder, was für eine Stimme. Meistens eine Frauenstimme. Bitte wenden, kehren Sie um. Denkt dran, wenn ihr es das nächste Mal hört, die Stimme. Das ist Bekehrung. Wenden. Umkehren. Es ist eine komplette neue Lebensausrichtung, bei der ich mich mit dem ganzen Leben und mit allem, was ich bin und habe, Gott zuwende. Die Bekehrung ist der Begriff, der beschreibt, was beim Glauben an Jesus, wir fragen immer, glaubst du an Jesus? Frag mal, bist du auch bekehrt? Das ist ganz was anderes. Das ist ganz was anderes. Die Bekehrung schreibt das, was beim Glauben an Jesus, wenn ich ihn in mein Leben aufnehme, geschehen muss. Eine Umkehr. Eine Umkehr. Alle Berichte von Jesus im Neuen Testament weisen immer auf das hin. Folge mir nach. Umkehr. Oder hat Leute stehen lassen. Einfach stehen lassen. Die nicht bereit waren, umzukehren. Glauben tun ausnahmslos alle Menschen etwas. Ich habe noch nie einen Ungläubigen gefunden. Sogar die Atheisten glauben, dass es keinen Gott gibt. Für das brauchst du einen großen Glauben. So las ich kürzlich folgenden Buchtitel, der hat mir einfach gefallen. Da steht: Um Atheist zu sein, fehlt mir der Glaube. Um Atheist zu sein, fehlt mir der Glaube. Merkt ihr, die glauben auch, es gibt keinen Gott. Die Bekehrung ist die tatsächliche und sichtbare Lebensveränderung, die ich selber und andere wahrnehmen können. Bei der Bekehrung wende ich mich vom finsteren Weg ab und dem Lichtweg zu. Kann ich mich jetzt vom Finsteren abwenden, am Licht zu? Beides geht nicht, gell? Entweder so oder so. Ist logisch. Oder geht es vielleicht doch? Ich habe bei mir festgestellt, vor allem am Anfang, ja, es ging. Es ging tatsächlich. Ich war so einer, und es gibt Menschen, die tun Folgendes unbewusst oder bewusst. Gott ruft, sie drehen den Kopf. Ja, Herr, was willst du? Ja, Herr, ja, Herr, ja, Herr, ja, Herr. Und sie gehen den alten Weg weiter. Ich habe den Kopf umgedreht. aber nicht das Leben. Der Körper, der ging genau noch den alten Weg und das ist Spannung. Das ist unbefriedigend, frustrierend. Im Kopf zu sehen, das Licht, zu wissen, zu hören, was es sein könnte. Aber erleben tun wir ganz was anderes. Sie wenden den Kopf von der Finsternis ab, dem Licht zu, aber ihr restlicher Körper, das Leben, geht den alten Weg weiter. Die Lebensveränderung beginnt im Kopf, aber sie findet den Weg nicht ins Herz. Und wenn die Bibel von Herz redet, meint sie Leben. Herz ist Sitz vom Zentrum vom Menschen, die Persönlichkeit. Wenn du den Mensch am Herzen triffst, im Herzen erreichst, dann hast du ihn. Wenn du ihn am Kopf erreichst, hast du einen Teil. Wenn du ihn im Herzen erreichst, dann hast du ihn gewonnen. Stell dir vor, ein Freund kommt zu dir und sagt, du, jetzt habe ich mich auch zu Jesus bekehrt, aber es hat es niemand bemerkt. Ich habe mal so einen Witz gehört vom Militär. Gell? Boah, war wieder eine ganze Woche im Militär. Gott sei Dank hat es niemand gemerkt, dass ich Christ bin. Als mein Bruder sich bekehrte, es waren einige Jahre vor meiner Bekehrung, habe ich es bemerkt, nicht an seinen Gefühlen, sondern daran, dass er gekommen ist und mir Geld entgegengeschreckt hat und gesagt, du, ich muss dir Geld zurückgeben. Sag ich, halt, warum, wieso? Na, ich habe dich betrogen. Ich war alles andere als Christ damals. Und es war mir peinlich, der will mir Geld zurückgeben. Habe ich gesagt, nein, der hat darauf bestanden. Er hat gesagt, weißt du, da und da habe ich Geld bei dir gewechselt. Und du hast es nicht bemerkt, dass zwei Noten ineinander waren. Du hast gemeint, es ist eine. Ich habe dich betrogen. Der hat mir das Geld zurückgegeben. Da bin ich gestanden. Und da habe ich gespürt, aha, Bekehrung. Das ist umgekehrt. Da spürst du was. Da bekommst du sogar was. Als ich mich bekehrt habe, erinnerte mich Jesus an einen Diebstahl aus meiner Militärzeit. Etwas ganz Banales. Gott sei Dank erinnert uns Jesus nicht an alles, sonst wäre ich heute noch dran. Weißt du, das nicht wir müssen einander erinnern, das macht Jesus, Gott der Heilige Geist, an eine Sache. Ich war LKW-Fahrer und wenn du einen LKW bei uns in der Schweiz übernommen hast, haftest du für den Ganzen mit jeder Schraube. Und wenn du den abgibst, wird es genau kontrolliert, präzise. Alles, was fehlt, bezahlst du. Und bei mir hat ein Unterlagskeil gefehlt, die man vorschriftsgemäß immer runterschieben muss und in den Manövern wahrscheinlich irgendwo im Wald abgefahren drüber. Am Schluss fehlt er. Ja, was machen wir? Ja, was macht man in so einer Situation? Man organisiert sich den. Wir hupften in unseren Jeep hinein, Kollege und ich, fuhren durch einen Park rüber, in einen anderen Park, wo schon die abgegebenen LKWs standen, komplett. Schauen links und rechts, schwupp, Keil eine, wieder rüber, bei mir rein und der Fall war erledigt. So eine banale Sache ruft nach meiner Bekehrung der Heilige Geist in Erinnerung und gibt keine Ruhe, bis ich hinsitze, Schreibtisch, Militärdirektion des Kantons Zürichs und ich bekenne meine Sache. Sei bereit, die Konsequenzen zu tragen. Und was kam zurück 14 Tage später, das hat mich riesig gefreut. So etwas hätten sie noch nie erlebt. Dank dieser Umkehr, die sie da sehen, erlassen sie mir die Kosten und die Strafe. Es geht nicht immer so. Wir haben gehört von Josef Müller, gell? Der ist gesessen, einige Zeit. Das gehört dazu. Er hat uns erzählt die Geschichte vom Zachäus. Was hat Zachäus als erstes gemacht? Ha? Ja, eigenartig, Jesus hat kein Thema gehabt, der Predigt darüber. Er hat nicht gesagt, du musst, du sollst, hat ihm nicht die Leviten gelesen. Jesus war in seinem Haus, in seinem Leben, hat sich bekehrt. Herr, da, wo ich beschissen habe, da gebe ich es zurück. Und. Interessant. Gehen wir weiter. Der nächste Punkt, die Wichtigkeit der Bekehrung. Die Bekehrung ist so wichtig. Die Bibel berichtet 1120 Mal von Bekehren, Umkehren. 1120 Mal. Da steht zum Beispiel beim Propheten Joel, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Und bekehrt euch zu dem Herrn, eurem Gott. Ich kann Buße tun in Sack und Asche. Das war ein Ausdruck, das Kleider zerreißen in Israel. Aber innen läuft nichts, null Bekehrung. Wer das Alte Testament liest von Israel, hört das immer wieder. Umkehr und Bekehrung ist die menschliche Seite der Errettung. Die Umkehr, Bekehrung ist die vorausgehende Tempelreinigung. Jesus zieht in einen gereinigten Tempel ein, nicht in einen unreinen Tempel. Das verträgt sich gar nicht. Kommt zuerst die Tempelreinigung, die geschehen muss, bevor Jesus Christus mit deinem Heiligen Geist ins Leben einzieht und Wohnung nimmt darin. Dieses Wohnung nehmen nennt die Bibel Wiedergeburt, als die göttliche Seite der Bekehrung, der Errettung. Mehr zu diesem Thema vielleicht in einer anderen Predigt. Der nächste Punkt, warum ist die Bekehrung notwendig, nicht eine Möglichkeit, eventuell? Hier drei Texte, Apostelgeschichte 3, 19, weil es Gott selber gebietet. Da steht, so tut nun Buße und bekehret euch, dass eure Sünden getilgt werden. Es ist mir wieder bewusst geworden, der Aufruf zur Umkehr, Bekehrung ist doch keine Erfindung der Freikirchen. Eine der katholischen Kirche, der evangelischen Kirche, ist keine Erfindung von Menschen. Das ist das Gebot von Gott, der Aufruf. Jesus Christus ist der einzige Religionsstifter, der das Sündenproblem lösen konnte, weil er ohne Sünde war. Warum ist die Bekehrung notwendig? Weil wir ohne Bekehrung zu Jesus Christus ewig verloren gehen. Ich habe die zwei Texte, 2. Petrus 3, 9 und 1. Timotheus 2, 4, zusammengefasst. Da steht, Gott will, dass niemand verloren geht, sondern dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und sich zu ihm bekehren. Weil es gibt eine Verlorenheit. Und das ist eigentlich so logisch. Gell? Du kannst nur jemanden retten, wenn er verloren ist. Die zwei Dinge braucht es. Es gibt eine Verlorenheit. Und das Nächste, warum ist die Bekehrung notwendig? Weil es nur durch die Bekehrung zu Jesus Christus Rettung gibt. Und dieser wunderbare Vers in Apostelgeschichte 4, 12, wo steht, in keinem anderen ist das Heil. Ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin sie sollen selig werden als der Name Jesus Christus. Kommen wir langsam zum Schluss. Wichtigste Voraussetzung für die Bekehrung: Sündenerkenntnis. Ohne Sündenerkenntnis ist keine Bekehrung möglich. Ohne Sündenerkenntnis können wir uns nicht bekehren, können wir den Sinn und der Notwendigkeit gar nicht erkennen. Und so schreibt Johannes, Kapitel 16, 8 und 9, wo es um den Heiligen Geist geht, da steht, dass es die Aufgabe, die allererste Aufgabe vom Heiligen Geist ist, den Menschen die inneren Augen zu öffnen über ihre Sünde, über ihre Verlorenheit, über Gottes Gerechtigkeit, über Gottes Gericht und jetzt kommt's, über die Sünde, dass sie nicht an ihn glauben. Also Sünde ist nicht nur Lügen und Stehlen, das ist eigentlich zweite Klasse. Die Hauptsünde ist, dass sie nicht an Jesus glauben. Und da muss der Heilige Geist dieses Werk tun, diese Augen öffnen. Wir können es nicht, wir merken ja, wie wir da immer wieder anstehen. Ohne Sündenerkenntnis ist es nicht möglich. Machen wir gleich den Test. Römer 3, 23 und 24. Erster Teil. Denn es ist hier kein Unterschied, sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Als ich das erste Mal hörte, kein Unterschied, du kannst nicht ausreden. Alle sind Sünder. Und zu den allen gehörst du auch. Allen mangelt der Ruhm. Das gilt auch für die Heiligen von jeder Kirche, sogar für den Papst. Allen mangelt den Ruhm, den sie bei Gott haben sollten. Jetzt können wir den Test machen. Was geht in mir vor? Ist es Auflehnung, Rebellion, Ablehnung? Das lasse ich mir nicht sagen. Das sage nicht ich dir. Da kann ich mich verstecken hinter diesem Wort. Das sagt das Wort Gottes. Oder ist es die andere Reaktion? Ja. Prinzip hat er recht. Ja, es stimmt. Ich will das annehmen. Der Vers 24 kommt nach dem 23, denn jetzt kommt genau die andere Seite. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Also wer Vers 23 nicht von ganzem Herzen bejahen kann und eben sich im Licht Gottes seine Verlorenheit sieht, für den gilt Vers 24 nicht. Sondern ist die Folge, wenn das geschehen ist. Das Urteil Gottes über die Menschen scheidet die Menschen immer in diese zwei Gruppen. Die einen lehnen ab, werden zornig, aggressiv, machen die Verkündiger dieser Botschaft nieder, wollen sie zum Schweigen bringen. Und die anderen, zutiefst getroffen, betroffen, erkennen ihre notvolle Situation, stellen sich diese Frage, was soll ich denn tun? Und genau diese zwei Verse habe ich jetzt rausgenommen. Die damals, am Anfang, Apostelgeschichte beschreibt ja die Entstehung vom Christentum. Apostelgeschichte 2,37. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln, in meiner liebe Brüder, was sollen wir tun? Ein Riesenfragezeichen. Was sollen wir tun? Keinen Ausweg mehr, kein Schlupfloch. Keine Rechtfertigung. So bin ich verloren. Es stimmt. Was sollen wir tun? Jetzt kommt die andere Reaktion. Merkt ihr mal die Gleichheit vom Vers. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn und dachten, sie zu töten. Ablehnung, Rebellion. Nein, das darf nicht sein. Das ist Apostelgeschichte 5, 33 und 7, 54. Gehe ich zurück zu mir. Ich habe mich erst bekehren können, als ich die Sündenerkenntnis hatte, besser ausgedrückt, als die Sündenerkenntnis mich überführte. Das ist Geheimnis, gell? Jemand überführen. Du bist es. So ist es. Nimm's an. und ich meine totale Verlorenheit selber erkannte. Die Bekehrung als Hinwendung zu Jesus Christus mit meinem Leben geschah erst nach der Erschütterung des Herzens mit tiefster Sündenerkenntnis. Erst als ich mich im Herzen überführen ließ, da hungerte ich danach, umzukehren, weil ich gesehen habe, wo der Weg hinführt. Im Leben hier, aber auch fürs zukünftige Leben. Das ewige Leben beginnt ja nicht erst im Himmel, das beginnt ja jetzt schon. Um diese Sündenerkenntnis zu bekommen und mich überhaupt bekehren zu können, brauche ich aber nicht zuerst, wie Josef Müller, ein bester Schurke zu werden. Nicht die Tiefe der Sünde ist entscheidend für eine klare Bekehrung. Da habe ich oft das durcheinander gehabt. Ich muss mal richtig in die Sünde eintauchen, damit es so richtig schwarz-weiß wird. Dann habe ich ja was zu erzählen, oder? Nein, nicht die Tiefe der Sünde ist entscheidend für die klare Bekehrung, sondern die Erkenntnis, die Sündenerkenntnis über Gott, Gerechtigkeit und meine Sündhaftigkeit. Und jetzt ein Wort noch für unsere Kinder. Es ist ganz wichtig für unsere Kinder und Jugend, dass sie irgendwie spüren und merken, auch als Kinder frommer Eltern brauchen sie eine Bekehrung und sie können sie erleben. Ohne, dass es eine schwarz-weiß sein muss, wie bei Josef Müller. Von unseren Jungs habe ich das oft gehört, nein, kann man nicht bekehren. Muss ja zuerst so tief fallen. Nein, du musst nicht so tief fallen. Bekehrung können Kinder, Jugend, jeder erleben, ohne so tief zu fallen. Jeder, auch ein Kind, kann Sündenerkenntnis bekommen, wo es umkehrt. Und das wird erfahrbar für die anderen, wo sie es merken und es selber. So möchte ich zum Schluss mir und allen Mut machen, vermehrt für diese so wichtige Sündenerkenntnis zu beten, damit es zu klaren Bekehrungen kommt, wo sich nicht nur der Kopf dreht zu Christus, sondern der ganze Körper, das ganze Leben. Weil erst dann erfahre ich das, was er eben auch verspricht. So fassen wir es zusammen. Thema: Mit der Bekehrung beginnt das Christenleben. Hier nochmal das Symbol vom Umkehren. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl ward gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Amen. Ja, Jesus Christus, du bist ein barmherziger, ein gnädiger Gott. Du wartest nur drauf.